Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute habe ich die Ehre, mit Ihnen gemeinsam draußen ins Grüne, in die Natur zu gehen. Wir besuchen gemeinsam einen schönen Garten in Ulm, der aber nicht nur tolle Pflanzen zu bieten hat, sondern viel, viel mehr ist. Er ist ein Treffpunkt der Kulturen, ein Treffpunkt gleichzeitig auch der Begegnung, des Austausches. Und bevor ich lange irgendwelche Details noch vorne wegnehme, heute soll es um den interkulturellen Garten gehen. Und da habe ich mir natürlich zwei Herren eingeladen, die darüber bestens Bescheid wissen, und darf bei mir im Studio begrüßen. Eckhard Hauf und Raffi Batuvari. Sie beide sind vom Interkulturellen Garten und werden in den nächsten 60 Minuten mit mir gemeinsam einen Ausflug, ja, nicht physisch, aber zumindest in Gedanken dorthin machen und mir gemeinsam berichten, was wir dort vorfinden dürfen. In diesem Sinne, erstmal herzlich willkommen bei Radio Free FM bei mir im Studio. Schön, dass Sie beiden den Weg und die Zeit zu mir gefunden haben.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ich möchte gerne vielleicht das ein oder andere über Sie vorab erfahren, wer Sie sind als Person und in welcher Verbindung Sie zum interkulturellen Garten stehen.
Mein Name ist Eckhard Hauf, wurde ja schon gesagt. Und ich bin seit Anfang 2010 beim interkulturellen Garten dabei und bin eigentlich Mitglied im interkulturellen Garten.
Hi, ich bin Raffi. Ich bin 18 Jahre alt und ich bin seit 2011 Mitglied beim Interkulturellen Garten Ulm. Ich und meine Familie, um genau zu sein. Genau.
Das ist eigentlich schon fast Gründungsmitglied, also ganz knapp.
Ganz knapp.
2010 ist der Interkulturelle Garten auch entstanden. Das heißt, Herr Hauf, Sie sind von Anfang an mit dabei, haben ihn sozusagen mit aufgebaut, könnte man sagen. Und Ihre Familie war dann auch relativ schnell, also 2011, mit dabei.
Richtig.
Vielleicht interkultureller Garten. Vielleicht hat der ein oder andere davon schon mal gehört. Vielleicht war auch schon mal jemand, der uns zuhört, dort. Ich denke, es gibt aber bestimmt aktuell Hörerinnen und Hörer dort draußen, die noch nie davon gehört haben, die jetzt ganz erschrocken sind. Interkultureller Garten, das haben wir auch in Ulm. Was dürfen wir uns denn darunter vorstellen, beziehungsweise auch wo ist er zu finden?
Ja, der Interkulturelle Garten ist am Safranberg. Und was man sich darunter vorstellen kann, wir gehen jetzt, vorher wurde zwar anmoderiert, wir gehen jetzt dann nicht hin, aber jetzt gehen wir doch mal ein bisschen dahin. Wir kommen zum Interkulturellen Garten am Safranberg und sehen unter einem Dach ganz viele Leute, die da unterschiedliche Speisen zu sich nehmen und einfach mit unterschiedlichen Sprachen miteinander reden. Es begann damals mit ungefähr 35 Leuten. Das war die Fortsetzung eines Tandem-Projekts. Wir haben hier einige Ulmer gehabt, die mit Leuten aus verschiedenen Ländern Kontakt hatten. Und das ist dann ausgelaufen, dieses Tandem-Projekt. Und dann haben wir uns gefragt, was könnte denn jetzt folgen? Es ist so toll, diese internationale und bunte und vielfältige Beziehung und Partnerschaft. Und dann kamen wir auf die Idee des interkulturellen Gartens. Wir sind nicht die Ersten, sondern in Göttingen gab es damals den ersten interkulturellen Garten. Und so haben wir dann ein Grundstück gesucht und verhältnismäßig schnell gefunden. Und in diesem interkulturellen Garten sind jetzt heute 15 Nationen und circa 90 Leute aus den verschiedensten Ländern. Und wir haben Leute aus Syrien, aus Afghanistan, aus Bangladesch, aus Indien, aus Italien und so weiter. Die einen sind geflüchtet, die anderen sind per Vertrag, Studienvertrag oder Studien hier oder Arbeitsvertrag sind hier und sind Mitglieder im interkulturellen Garten. Das ist so die Zusammensetzung unseres Gartens, die Arbeitsweise. Da versuchen wir wieder ein Bild hier in unsere Sprechsendung hineinzunehmen. Man stelle sich vor, 2011 haben wir den interkulturellen Garten gehabt und da hat jeder und jede gesagt, oh super, ein Mais, wie zu Hause, ein Mais will ich ja pflanzen oder vielleicht auch zwei oder drei. Was können an den Mais denn hochwachsen? Stangenbohnen, super, Stangenbohnen wachsen da hoch. Und dann wuchsen die Stangenbohnen und Stangenbohnen, das war ganz hoch und 4 Meter hoch. Und auf der anderen Seite, wo die Sonne nicht hingeschienen hat, hat der Mensch gesagt, ja, eigentlich brauche ich den Schatten von euren Stangenbohnen und eurem Mais nicht. Aber ich habe ja Zucchini. Und er hat bei sich Zucchini angebaut und dann sind die Zucchini gewandert über die eigene Beetgrenze hinweg und zum nächsten Beet und zum übernächsten Beet und dann hat der Übernächste gesagt, Gärtner, ich brauche so eure Zucchini nicht. Und so kamen unterschiedliche Gespräche zustande über das, was in den allgemeinen, so haben wir es jetzt genannt, und in den eigenen Beeten angepflanzt werden kann. Das ist ein kleiner Einblick in die Organisation, wie sie entstanden ist, durch die Erfahrung, durch den Austausch, durch das neue Planen im neuen Jahr, in der neuen Saison. So ein bisschen eine Organisationsform und verschiedene Gruppen, die jetzt das Planen immer übernehmen. Wir haben also eine Parzellengruppe, wir haben eine Gruppe, die für Bautätigkeiten zuständig ist, für die Öffentlichkeit, für Medien insgesamt, wie gesagt, dann für Ausflüge, für unterschiedliche Dinge, die wir auch in Kontakt mit neuen Leuten, wer ist die Kontaktgruppe mit neuen Leuten, das ist etwas, was uns wichtig ist. Und immer wieder aufgrund der Erfahrung, die wir miteinander gemacht haben, wollen wir neue Prozesse anstoßen, neue Gespräche mit Entscheidungen und das ist etwas, was uns ausmacht. Also immer eine Art von Basiserfahrung, die dann in das Tun kommt nach einer bestimmten Reflexions- und Diskussionszeit. Vielleicht mal so viel.
Sie haben jetzt gesagt, dann, es gibt allgemeine Beete und 90 Personen hat dann jeder oder jede nochmal auch ein eigenes Beet.
Jeder hat ein eigenes Beet, der etwas ein eigenes Beet haben möchte. Wir sind am Anfang des Jahres meistens zugange und sagen, was kommt denn in die allgemeinen Beete? Und dann entscheiden wir gemeinsam, was in die allgemeinen Beete kommt. Und dann melden sich Leute, Paten, ich bin der Pate für Bohnen. Ich bin der Pate für Kartoffeln, ich bin der Pate für Zucchini. Dann besorgen die Leute, die die Paten, Patinnen sind, die Kartoffeln, die Zucchini und die Bohnen und setzen sie, pflanzen sie. Der gesamte Garten pflegt dann diese Bohnen, Kartoffeln und so weiter. Und da ist die Verantwortung dann bei den Paten, Patinnen, die sagen auch, jetzt ist die Bohnenernte beginnt, jetzt beginnt die Kartoffelernte, jetzt können wir miteinander Kartoffelernte festmachen oder jetzt können wir anfangen, die Stangenbohnen zu pflücken. Das ist immer bei den Paten, Patinnen. Und so ist dann auf den eigenen Beeten, kann jeder das machen, was er möchte. Außerdem, hallo, keine Mais und keine Stangenbohnen wegen der Erfahrung im ersten Jahr. Also eine gesamte Prozess, gesamte Entscheidung.
Hat einer von Ihnen beiden dann ein eigenes Beet?
Ja, meine Familie zum Beispiel. Wir haben ein eigenes Beet. Dort pflanzen wir größtenteils tatsächlich Gemüse aus Bangladesch. Mhm. Meine Mutter ist nämlich ein sehr großer Fan von Spinat, roten Spinat, und den pflanzen wir an, aber eben auch ganz verschiedenes, so wie jeder. Auch Lauch oder eben Tomaten, wobei wir bei Tomaten tatsächlich unser kleines Gewächshaus mäßig haben, wo wir da eben unsere Tomaten herbekommen, aber ja. Und genauso wie die anderen Familien, die da sind, bauen wir eben unser Gemüse an und die anderen eben auch.
Und dieses Gemüse ist eben ganz unterschiedlich. Man nimmt ein Radieschen, auch wieder kleiner Ausflug in den Garten, und dieses Radieschen hat eigentlich unten rote Wurzel. Da sagen wir Radieschen dazu. Und oben grünes Kraut. Und dann sagen wir?
Ja, richtig. Wir sagen, zum Beispiel hatten wir da das eine Erlebnis, dass aus ganz verschiedenen Nationen, zum Beispiel Leute aus Indien, die benutzen tatsächlich beim Radieschen eher das Grüne, die Blätter, und machen daraus eben Salat oder was auch immer. Und hier in Europa tatsächlich benutzt man eher die roten Wurzeln. Und da war es eben, als man das zum ersten Mal erfahren hat, dass die anderen Leute das eben ganz anders benutzen, gab es natürlich Verwunderung. Was macht ihr denn mit dem Grünzeug? Das schmeißt man noch weg. Nein, was macht ihr denn mit der Wurzel? Das schmeißt man noch weg.
Also man lernt eigentlich relativ viel auch über die Verwendung, dass man an den Pflanzen oft mehr verwenden kann, als man vielleicht aus seiner eigenen Heimat kennt.
Ja, und das eben so, was macht ihr denn, was Rafi gerade sagt, was macht ihr denn mit den Wurzeln? Hallo, wir machen da was, das heißt, die Wurzel heißt nicht Wurzel, sondern heißt Radieschen, deswegen kaufe ich die doch. Das ist einfach so viel Verwunderung und sehr viel Fragen und sehr viel Beobachtung. Und das ist einfach spannend. Wir saßen vorgestern Abend auch und haben Radieschen, geschossene Radieschen, wo wir dann gedacht haben, Menschenskind, das ist weiter, weil die sind ja schon holzig, kann man gar nicht mehr benutzen. Die ganzen geschossenen Radieschen wurden dann abgeblättert und da wird jetzt auch Spinat draus gemacht. Schmeckt super. Nach dem Rezept Spinat aus Radieschenblättern. Googeln, ein fantastisches Abendessen. Heute Abend gibt's es bei mir mit Rührei.
Wissen wir schon, was Sie heute Abend bei sich auf dem Teller vorfinden werden, aus dem interkulturellen Garten.
Ja, auf den Tisch.
Interkultureller Garten, es geht natürlich jetzt nicht nur darum, gemeinsam Gemüse anzupflanzen, sondern es geht ja vor allem auch um die Gemeinschaft und die interkulturelle Gemeinschaft. Gibt es da, ich sag mal, irgendwelche Leitlinien oder irgendwas, sag ich mal, womit Sie auch diese Gemeinschaft ein Stück weit in einem Rahmen halten oder regeln, oder?
Ja, wir haben einen Flyer und auf diesem Flyer, da stehen ganz bestimmte Leitlinien. Das kann ich gerade mal vorlesen. Das ist hier eine, wir können im Garten eine Parzelle bepflanzen, Gartenaktion mitarbeiten, nette Menschen kennenlernen, plaudern, gemeinsam feiern, die Ruhe genießen und vieles mehr. Das sind nicht zwar gerade Leitlinien, aber das sind Betätigungsfelder. Und die Leitlinie ist eine Akzeptanz, eine gegenseitige menschliche Akzeptanz und ein Staunen wollen, ein sich öffnen auf die andere Person mit ihrem ganzen Kontext, der mitgebracht wird mit der Person. Und eher hören als reden. Wir haben auch mal gesagt, dass wir, wenn wir miteinander arbeiten, am Rasenmähen sind oder sonst was und dann kommt irgendeine Situation auf, dass jemand aus Syrien sagt, jetzt habe ich lange wieder nichts von Aleppo, von meiner Familie gehört, dass wir mit dem Rasenmähen dann aufhören, dann einfach mal zuhören, was jetzt mit der Familie in Aleppo oder in Bangladesch oder in Afghanistan sein könnte. Also eine ganz starke Arbeitsorientierung und gleichermaßen eine ganz starke menschliche Orientierung und Aufmerksamkeit. Das ist, wir müssen jetzt nicht unbedingt fertig werden, wir müssen es nicht unbedingt in einer gewissen Schnelligkeit heute noch alles schaffen, ist gar nicht wichtig. Es gibt ein schönes Wort, dumme rennen, kluge warten, weise gehen in den Garten, ein indisches Wort. Und das Weise sein heißt auch still sein und hören und miteinander wirken. Das sind so ein bisschen Leitlinien, die sonstigen Leitlinien, dass man erstmal eine Weile mitarbeitet und dass man dann als Interessent und dass man sagt, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Und dann, wenn man möchte, kann man ein Beet dann bekommen in der nächsten Saison. Das sind so kleine Leitlinien, aber es sind äußere Dinge. Und dass wir auch nicht gleich am Anfang über Politik reden, dass wir nicht gleich am Anfang über Religion reden, sondern der Garten ruft, die Arbeit ruft, die Gemeinschaft lädt ein, könnte man eigentlich so sagen. Aber Politik ist manchmal ein bisschen schwierig, Pakistan, Indien, Politik ist auch manchmal ein bisschen schwierig in anderen Konfliktherden gegenwärtig. Religion ist manchmal auch, das kennen wir ja, auch ein bisschen schwierig. Deswegen sind wir eher in diese Richtung gartenorientiert und Gemeinschaft orientiert.
Genau, und zwar zum Austausch kann man zum einen sagen, dass natürlich man auf viele Probleme stoßen kann, wenn es eben sehr viele Personen aus verschiedenen Nationen sind, die eben noch nicht so lange in Deutschland leben. Zum Beispiel hat man eben da das Problem mit den Deutschkenntnissen, da eben die Sprachbarriere zu überwinden, denn natürlich spricht einer aus Syrien kein Bengalisch oder einer aus Indien kein Arabisch. Und da kommt tatsächlich zugute, dass wir auch viele Mitglieder haben, die mehrsprachig groß geworden sind. Zum Beispiel ich oder andere Kinder aus dem interkulturellen Garten, die eben ihr Leben lang schon die Aufgabe übernommen haben, für die Eltern zu dolmetschen. Da hat man eben, dass zwei Personen sich austauschen wollen und eine dritte Person steht in der Mitte und versucht, das alles verständlich rüberzubringen. Ja, dazu kann man sagen, dass das trotzdem eine schöne Sache ist, dass man immer Wege findet, solche Sprachbarrieren zu überwinden. Eckert hat zum Beispiel vorhin angesprochen, dass wir am Anfang mit politischen oder religiösen Themen eher ausweicht. Aber später, wenn man sich besser kennenlernt, dann kommt es natürlich schon ins Gespräch. Und da ist es aber auch schön, dass wir versuchen, im interkulturellen Garten da positiv und konstruktiv zu bleiben. Und viel wichtiger eben, wie Eckhardt auch vorhin schon gesagt hat, zuzuhören. Deshalb ist es vor allem beim Austausch schön, dass man neue Bräuche oder neue Traditionen kennenlernen kann. Genauso wie neue Kulturen. Sei es jetzt übers Gärtnern an sich, wie jetzt zum Beispiel mit den Radieschen oder bei religiösen Gebräuchen wie bei den Muslimen das Zuckerfest oder bei Hindus jetzt verschiedene Rituale.
Mhm.
Ja.
So könnte man auch sozusagen, ich habe jetzt stark rausgehört, du musstest des Öfteren mal den Dolmetscher spielen, was natürlich schwierig ist. Ich meine, 15 Nationen, 15 unterschiedliche Sprachen, vielleicht überschneidet sich mal die eine oder andere, aber das ist trotzdem natürlich eine ganze Menge. Gerade wenn wir, Eckhard Hauff hat es vorher schon gesagt, natürlich gibt es dort auch den einen oder anderen oder die ein oder andere, die aufgrund von Arbeit oder aufgrund von einem Studium beispielsweise, einer Ausbildung in Deutschland ist dort, es ist vielleicht die deutsche Sprache dann schon bis zu einem gewissen Grad vorhanden, aber es gibt viele auch, die geflüchtet sind und die hatten natürlich nicht die Möglichkeit, sich auf die deutsche Sprache vorzubereiten, beziehungsweise sind darin natürlich auch nicht so mächtig und auch die, wenn sie in den interkulturellen Garten kommen, möchten sich natürlich austauschen, tun sich dann dementsprechend zunächst etwas schwerer, sich mit den anderen zu verständigen, vor allem dann, wenn es eben keine gemeinsame Sprache, sei es unsere Landessprache Deutsch oder sei es die internationale Sprache Englisch, auf beiden Seiten gibt, sondern man hat nicht dieses Sprachbindeglied, worüber man sich verständigen kann. Interkultureller Austausch beschränkt sich ja aber nicht, sage ich mal, nur auf die Sprachverständigung, sondern es gibt ja auch in den unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche, man kennt das gerade aus der Umgangssprache, oft Redewendungen, die sich natürlich ganz schlecht übertragen lassen, beziehungsweise in unterschiedlichen Nationen gibt es auch unterschiedliche, ja, Werte, Normen, die sich natürlich auch in der Kommunikation, im Austausch niederschlagen. Gab es dementsprechend vielleicht schon auch mal Missverständnisse? Ich meine, vorher hatten wir das schöne Beispiel vom Radieschen. Die einen sagen, naja, man isst ja das untere. Die anderen sagen, nein, nein, die grünen Blätter oben sind das, was wir verwenden. Das gibt es ja in der Sprache auch, dass so manche Redewendungen, manche Redensarten auch über die Nationen hinweg unterschiedlich interpretiert werden.
Also so direkte Missverständnisse wurden nicht festgestellt oder wurden nicht wiedergespiegelt. Vielleicht sind wir auch in den verschiedenen Traditionen zu höflich und sagen nicht, das habe ich nicht verstanden, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Und es ist sehr aktuell, dass wir am letzten Samstag haben wir uns getroffen und haben genau auch ein bisschen über diese Frage gesprochen. Wie können wir unsere Sitzungen so gestalten, dass jeder in welchem Sprach, ich sage mal, das Mögliche mag ich eigentlich nicht, Niveau versteht, ob das jetzt von den Sprachkursen A1, A2, B1, B2 und so weiter, ob das diese Abschlüsse sind, dass jeder wirklich mitkriegt, mitversteht, was wir da miteinander reden. Kurze Sätze, keine komplizierten Konstruktionen, die Dinge, die wir besprechen, plakativ aufschreiben, im Stichwort, in einer Überschrift, am Schluss nochmal zusammenfassen, was ist zu jedem Punkt gesagt worden, in kurzem, einfachem Satz. Das ist unser Anliegen auch der Sprachlichkeit und der Verständlichkeit. Andererseits, wenn wir miteinander arbeiten, das ist jetzt nicht wieder die Brücke über nur das Arbeiten, die Verständigung, aber wenn wir miteinander arbeiten, dann ist eben eine Hacke das, was ich jetzt in der Hand habe. Dann ist ein Rechen das, was ich jetzt in der Hand habe und die andere Person auch. Dann haben wir eben Tätigkeit, Werkzeug als Brücke zur Sprache. Das waren einige Leute neulich, junge Leute im interkulturellen Garten von der Organisation Factory, ist vielleicht auch hier in Ulm bekannt, glaube ich. Und die haben dann manche Instrumente zum ersten Mal gesehen. Aber manche haben das Instrument gleich benutzt und haben gesagt, in unserer Sprache heißt es so, in unserer Sprache heißt es so. Da passiert dann sehr viel, aber über dieses Anschauliche, das Konkrete. Und am Anfang, als wir begonnen haben, haben wir auch unseren Gerätecontainer mit so verschiedenen Plastikkisten, haben wir immer mit einem Bild versehen. Da kommt jetzt Gardena, Unkrautstecher rein oder da kommen die Scheren für Obstbaumschnitt rein oder immer ein Bild und immer ein Begriff dabei, sodass wir auch hier sehr vieles dann lernen können. Und es ist unsere Möglichkeit, über den Garten selbst und über die Erfahrung, über den konkreten Blick auf diese Pflanze oder jenes Instrument oder das dritte, das Gerät, zu lernen, miteinander auszutauschen.
Das heißt, gleichzeitig lernen sozusagen dann die Menschen im interkulturellen Garten dadurch auch ein Stück weit die Sprache.
Sehr. Wir haben auch sehr viele Leute bekommen, die über Sprachkurse auf uns aufmerksam geworden sind. In den Sprachkursen, ob es VH ist oder im Bürgerhaus Mitte, da sind immer wieder Sprachkurse gewesen und die Lehrerinnen und Lehrer haben gesagt, da ist der interkulturelle Garten, da könnt ihr dann auch Sprache praktizieren im Miteinanderleben. Das war ja auch bei dir.
Genau, und zwar ist es ja auch so, dass man eine Sprache eben am besten nicht durch Vokabellernen oder Grammatiklernen lernt, sondern eben durch den Austausch, dass man eben miteinander reden und sei es noch so gebrochenes Deutsch, es ist immer ein Lernfortschritt da, wenn man miteinander versucht zu kommunizieren. Und wie Eckhardt auch schon angesprochen hat, der Vorteil, den wir auch im Garten haben, ist eben dieses Visuelle, sei es bei Gartengeräten oder auch viel beim Essen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein gemeinsames Picknick haben, dass man eben Rezepte erklären kann anhand von, was man sieht und dadurch eben auch die neuen deutschen Wörter eben lernt. Also ja, dass man die deutsche, dass viele auch die deutsche Sprache mithilfe vom interkulturellen Garten lernt, ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig.
Die deutsche Sprache ist natürlich die eine Seite. Ich denke zwar, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ich meine, bei 15 Nationen auch über die verschiedenen Nationen was zu erfahren, gerade wenn man ein gemeinsames Gericht, eine gemeinsame Tätigkeit hat, eben vielleicht, sofern es die Ausdrucksweise des anderen natürlich auch zulässt, vielleicht erfährt, wie das vielleicht in dieser Nation gehandhabt wird, was es vielleicht dort für Gerichte gibt, für Unterschiede, um so auch ein bisschen, ja, diesen interkulturellen Austausch, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo werden vielleicht auch Dinge differenziert gemacht. Ja, ich komme jetzt nochmal auf das Radieschen, die einen verwenden den oberen Teil, die anderen verwenden den unteren Teil, und wie man so sich gemeinsam nochmal auch ein Stück weit gegenseitig, ja, bereichern und den Horizont erweitern kann, was es auch noch gibt oder was möglich ist, was einem vielleicht bislang noch vollkommen unbekannt war.
Genau, ich finde sogar der Punkt ist ganz zentral, weil eben die Leute aus den 15 Nationen, jeder empfindet natürlich so ein bisschen Nationalstolz, und man ist natürlich auch stolz darauf zu sagen, hey, bei mir heißt es so und so. Und es ist natürlich auch immer wieder lustig, Überschneidungen zu finden. Ah, das ist ja das gleiche Wort in der Sprache und in der Sprache. Und natürlich, wenn man jetzt Gerichte aus seiner Nation macht, also jetzt als Beispiel, dann ist es ja auch immer so ein Stück weit, dass du deine Nation auch ein bisschen präsentierst. Und da ist man natürlich auch sehr aufgeschlossen und glücklich darüber, das eben den Leuten mitteilen und zeigen zu dürfen. Also ja, der Punkt ist tatsächlich sehr, sehr zentral im interkulturellen Austausch.
Ja, vor allem, wenn man natürlich dann auch Beteiligte hat, die sich damit auskennen, weil sie aus dieser Nation kommen, da einfach, ja, das von Geburt an sozusagen mitbringen, sich auskennen. Wer sonst könnte einem so dann auch die Hintergründe erzählen oder berichten, warum gewisse Dinge vielleicht auch dort so sind, wie sie sind? Es gibt ja oft einen geschichtlichen Hintergrund, wie, ich nenne jetzt nochmal zum Beispiel auch das Beispiel Gerichte, ja, entstanden sind, warum, was hat es vielleicht auch mit der Vegetation im jeweiligen Land zu tun, mit der Kultur und so weiter. Es gibt ja immer diese Verbindungen zwischen den einzelnen Gegebenheiten, die dann schlussendlich zu diesem Nationenbild führen, so wie eine Nation eben sich darstellt. Und wenn eine Person dieses Wissen mitbringt, ist es ja eigentlich unheimlich bereichernd, unheimlich informativ für einen, das zu erfahren, wenn eine solche Person davon berichten und erzählen kann.
Genau, das Schöne an diesem Wissen ist ja eben auch, dass das eben nicht Wissen ist, dass man vielleicht mal schnell googelt oder allgemein aus einer Sendung, sondern es sind halt erste Handerfahrungen von Menschen, die eben dort gelebt hat. Und ich finde das so viel besser, als wenn ich jetzt einen Artikel lese oder einen Film darüber schaue, weil man eben halt auch diese kleinen Hürden, Hindernisse, Bedingungen von denen besser mitbekommt. Genau. Und zwar versuchen wir natürlich auch eben, wie gesagt, viel arbeitsorientiert zu bleiben. Dazu haben wir auch unsere Arbeitsgruppen, die dann auch sehr interkulturell gemischt sind, zum Zweck des Austausches, wie vorhin erwähnt. Und natürlich auch hat der Beruf, den ein Mensch ausführt, eben auch darauf einen Einfluss. Zum Beispiel hatten wir letztens das Problem, dass wir das Dach renovieren mussten. Und da haben wir unsere Mitglieder, die zum Teil Zimmermänner sind, Handwerker, die uns da eben helfen können. Dort erfährt man eben auch immer wieder Neues. Ich habe zum Beispiel da zum ersten Mal eine Flex benutzt. Und eben da, um eben da das Dach reparieren zu können. Klar wird man natürlich von den Leuten, die sowas beruflich macht, komplett geführt. Und man ist da mehr oder weniger Helfer. Aber sowas ist dann halt eben auch wieder schön. Genauso versuchen wir, Kartenarbeit ist ja jetzt keine Sitzarbeit. Ist ja schon körperlich, ist auch schon anstrengend. Und das Schöne am interkulturellen Garten ist, dass wir da eben viele Familien haben und wir auch versuchen, natürlich die ganze Familie zum Arbeiten zu bewegen. Von Vorteil ist natürlich die Neugier der Kinder, dass wir eben, wenn man mit Werkzeugen arbeitet, natürlich weckt das die Lust eines Kindes. Und ja, dort fängt es früh an. Mit dem Umgraben, dem Unkrautjäten, mit allem eben. Trotzdem versuchen wir für unsere Kinder natürlich nicht nur, nur zu arbeiten dort. Wir haben auch ein Kinderangebot da. Also zum Beispiel seit 2016 befindet sich dort ein Trampolin. Da bin ich zum Beispiel aufgewachsen. Oder unsere Schaukel, die wir seit 2018 da stehen haben. Genauso haben wir da früher immer Flächen gesucht, wo man auch ein bisschen Fußball spielen kann, ein bisschen Spaß haben kann als Kind. Und dieser Gedanke aber, das Arbeiten früh zu fördern, haben wir auch umgesetzt mit unserem Kinderbeet zum Beispiel. Das ist eine Fläche, in der die Kinder anbauen können, was sie wollen, sich ein bisschen austoben und einfach ein bisschen arbeiten.
Sie können sich sozusagen in ihrem eigenen Beet mit dem Anpflanzen von Gemüse sozusagen vertraut machen, können dort experimentieren, die ersten Schritte sozusagen machen, um später dann auch mal bei den allgemeinen Beeten mitzuhelfen oder eben vielleicht auch ein eigenes Beet zu bewirtschaften.
Und bei dem allgemeinen Beet, das ist ein gutes Stichwort. Also die Kinder sind uns ganz wichtig, denn wir haben ja auf dem allgemeinen Beet eine große Menge von Kartoffeln. Und dann ist die Frage, die Kartoffeln, das Kraut ist weg, die Kartoffel ist fertig. Und dann geht's los, die ganzen Kartoffeln zu ernten. Und die Kinder sind immer in der Verantwortung, die Kartoffeln gleichmäßig zu verteilen. Und dann haben sie bei uns im Garten gesucht, da gibt's eine ganz bestimmte Stelle, die ist gepflastert oder nicht gepflastert, ja, mit geplättelt, mit so verschiedenen Platten, gleiche Größe. Haben sie die Platten abgezählt, wir brauchen 36 oder 30, ich weiß nicht mehr, 30 Portionen. Und dann haben sie die ganze Kartoffelernte in den Schubkarren gehabt und haben auf 30 Platten die 30 Portionen portioniert. Und es ist uns immer eine große Frage gewesen, wie portionieren wir es unter die ganzen Leute? Und die haben dann einfach so, das, 30 Mal und dann kann jeder eine Portion nehmen. Auch eine schöne Erfahrung gewesen. Früh reinzukommen, nicht bloß zu schaffen, sondern jetzt einfach mal ganz wichtig zu sein. Gerechtigkeit in der Portionierung der Kartoffeln.
Also einfach auch eine gute Idee, die da den Kindern entsprungen ist, diese Platten
ja,
dann auch.
Ja, genau, haben sie gefunden. Ja.
Auch schön, dass die Kinder so natürlich in die Gemeinschaft des Gartens so mehr eingeführt werden. Auch von Kind an natürlich ein Stück weit spielen, experimentieren dürfen, aber eben auch schon vielleicht die erste Verantwortung eben auch lernen und übernehmen dürfen.
Und dann das Gehen über Rindenmulch, mit 2 Jahren über Rindenmulch schräg hoch zu gehen, fördert auch die Gehfähigkeit. Manche gehen da so hoch und manche haben dann beim Abgang schräg runter, der ganze Garten liegt am Hang, haben gewisse Balance-Schwierigkeiten am Anfang, aber dann wird das super und klappt sehr gut.
Ja, genau, aber die Verantwortung, die Sie auch gerade angesprochen haben, ist auch gut zu erwähnen, denn klar, Werkzeuge sind nicht ungefährlich immer. Eben mit einer Gabel umzugehen oder mit einer Hake, das ist natürlich als etwas jüngeres Kind ein bisschen schwierig. Aber aus Verantwortung kommt halt eben auch Fähigkeit. Also da, wenn man das früh lernt, kann man das damit eben auch früh besser umgehen. Und so ist es auch uns vor allem wichtig, dass wir alle, klein oder groß, auch gut arbeiten können damit.
Ich meine, Sie selber sind ja im Garten auch ein Stück weit groß geworden. Das heißt, Sie können an Ihrem besten natürlich berichten, wie es ist, von Kind an dort zu sein und dann erwachsen zu werden.
Ja, genau. Und zwar als Kind entwickelt man natürlich so einen Eifer, wenn die Mutter einem sagt, grab mir bitte das Beet um, versucht man natürlich so schnell und so gut wie möglich das Beet eben umzurahmen, da man eben halt wirklich eine Fläche gegeben hat, okay, ich muss jetzt das hier abarbeiten. Das fördert natürlich eben auch die Entwicklung und eben dieses zielstrebige Denken in Kindern. Also ich finde zum Beispiel, bei mir kann man das jetzt so sagen.
Spannend eigentlich, sozusagen mal Ihre Geschichte dann auch zu hören. Ich meine, Sie selbst haben es ja selbst durchlebt, wissen sozusagen, wie es dann jetzt den Kindern im interkulturellen Garten geht und wie man da gemeinsam eben unterwegs ist, sich austauscht, gemeinsam auch arbeitet. Angesichts der Zeit, uns verbleiben noch 10 Minuten, würde ich natürlich auch gerne auf das Thema Toleranz noch zu sprechen kommen. Bei 15 Nationen, denke ich, ist es immer auch wichtig, dass man sich gegenseitig mit Toleranz begegnet. Herr Hoff, ich denke, Sie werden da sicherlich dazu was sagen können.
Ja, das ist auf der einen Seite so, dass wir einen Gerätecontainer haben und man kommt, wenn man die Rechen mit den Spaten und die Spaten mit der Grabgabel und die Grabgabel mit den Laubrechen vermischt in eine Kiste, dann kriegt die nächste Person das ganz schlecht raus, dass es dann alles ineinander verhakt. Und dann entstand auch im Laufe der Zeit eine gute Idee, hat auch jemand umgesetzt, der Schreiner ist, der hatte so eine Leiste gebastelt mit den jeweiligen Möglichkeiten, wo man denn die entsprechenden Grabgabeln oder Rechen oder sonst was reintut mit einem Sicherheitsbügel. Und dann kommt es rein, da seht ihr, oh, der Container sieht aber wieder toll aus. Und nach 2-3 Malen gemeinsamen Einsatz, dann kommt eben das wieder da oder da oder dahin. Da kann man jetzt nicht fuchsteufelswild werden und sagen, oh, jetzt haben wir doch da endlich das alles schön in Ordnung gebracht. Okay, dann ist es halt nicht so, dann tut man halt wieder neu oder auch lassen und so wie es dann auch hinterlassen, so lassen wir es dann auch. Nach einer gewissen Zeit wird halt wieder aufgeräumt. Und das sind dann solche Dinge oder manchmal, manche haben das Gefühl, oh, wir sind ja viel da im Garten und manche sind mehr im Garten als die anderen und bei uns ist sehr viel Arbeit bei den anderen. Und verstehen wir, warum die anderen jetzt nicht kommen? Das sind so Dinge, wo wir dann sagen, ja, es wäre ganz gut. Das war ja vorher mal die Frage nach den Regeln, dass man ab und zu mal bei ganz bestimmten gemeinsamen Einsätzen doch dabei ist und aktiv mitmacht. Und diese Art von ich bin alleine, fühle ich, oder wir wenigen sind immer dieselben, fühle ich, und die anderen sollten, dass wir das dann auch zur Sprache bringen. Solche Gespräche werden im Winterhalbjahr geführt, wo wir dann nicht im Garten sind, wo wir wirklich Zeit haben, über das vergangene Jahr und über die vergangene Saison zu reflektieren. Und die Toleranz kommt auch in einem, vielleicht auch in Bildern zur Sprache. Wir haben eine ganze Sammlung von Karten. Da ist auf der einen Seite ein Bild, ein Motiv aus dem Garten drauf. Und auf der anderen Seite haben wir da aus den Sprüchen, Weisheiten der Länder Sprüche drauf. Und da war ja vorher schon dieser Spruch genannt, diese dumme Rennen, kluge warten, weise gehen in den Garten. Oder auch ein anderes Wort ist hier dieses, was mir sehr gut gefällt. Und es passt auch zu dem, was Raffi sagte, von Kindern und Mittelalter und Säuglinge. Da ist ein Wort aus dem Libanon. Solange die Kinder noch klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie älter sind, gib ihnen Flügel. Und diese Erfahrung, dass ich habe Wurzeln bekommen, ich bin verwurzelt mit dem Garten, bedeutet, ich habe eine Art von Toleranz gelernt, hier Toleranz üben und kann wagen, loszufliegen, bildlich gesprochen. Und diese Art von gemeinsames Leben, gemeinsames Kosten und die gelebte Toleranz, wir haben vorher über die Mahlzeiten gesprochen, da ist natürlich, was er vorher schon sagte, jeder ist ein bisschen stolz, aus einem Land eine Mahlzeit auf den Tisch zu bringen, zu großen Vergnügen der Gärtnerinnen und Gärtner. Aber wir sind eben auch in unterschiedlichen Bereichen tätig, in der Öffentlichkeit, Allerweltsfest zum Beispiel, beim Brückenfest in Ulm, da haben wir die Frühstückstische, bei dem Allerweltsfest haben wir die verschiedensten, als es noch möglich war, zurzeit ist es nicht so möglich, haben wir die verschiedensten Mahlzeiten, verschiedensten Kuchen beigesteuert und aus den Töpfen der Welt haben wir vom interkulturellen Garten viele, viele Leute beglückt, die haben gefragt, ah, oh, diese Linsensuppe und dieses Gewürz, wie geht denn das? Und dann kommt dann wieder Gespräche. Demnächst gibt es eine gemeinsame Küche und wir versuchen dann dadurch auch ein Rezeptbuch auszugeben. Das sind also nicht die Toleranz, heißt ja einander ertragen, einander akzeptieren, Und das sind so kleine Beispiele, wo es in einer gewissen Selbstverständlichkeit geht miteinander und was keine Einigung möglich macht, wird einfach stehen gelassen. Nicht verkämpfen um. Keiner hat die Weisheit mit, sagt man ja so schön, mit der großen Kelle gegessen.
Würden Sie jetzt sagen, dass diese 90 Personen, die bei Ihnen im interkulturellen Garten sind, nochmal ein viel tieferes Verständnis, ein viel verwurzelteres Verständnis zu Toleranz haben, als vielleicht jetzt Menschen, denen Sie auf der Straße begegnen?
Na, dazu kann man sagen, dass man eben, wir sind eben diese 90 Menschen, die einander schon paar Male im Monat sehen, öfter eben, weil wir halt eben zusammen im Garten arbeiten oder zusammen eben Besprechungen haben. Und ich finde, Toleranz übt sich im Austausch. Und genau das haben wir hier. Wir tauschen uns ja jedes Mal aus, wenn wir am Arbeiten sind oder eben bei den Besprechungen. Und natürlich kann man jetzt kein Urteil fällen über Leute, die man nicht kennt. Aber man erfährt schon eine gewisse Toleranz aus den Mitgliedern vom Garten, weil man es eben da lernt.
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Sicherheit dadurch, dass die Mitglieder des Gartens es gewohnt sind, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Nationen zu interagieren, viel mehr, ja, viel wachsamer vielleicht auch sind, entsprechend Toleranz anderen gegenüber zu üben, als es vielleicht andere sind.
Das ist vielleicht ein Beispiel. Also wenn der Fastenmonat Ramadan ist, dann fasten unsere muslimischen Gärtnerinnen und Gärtner von morgens bis abends. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, obwohl sie immer toll dann auch dabei sind, wenn wir große Arbeitseinsätze haben, Wegebau oder Hüttenrenovierung oder sonst was, brauchen wir uns nicht wundern, dass sie da nicht den ganzen Tag dabei sind. Und es ist hochachtungsvoll, finde ich, wenn sie da dabei sind, den ganzen Tag nichts zu essen und vielleicht auch nichts zu trinken und dann so zu schaffen. Das müssen wir einfach mit berücksichtigen. Das ist Toleranz. Wenn man den Hintergrund kennt, muss ich das ertragen und es ist eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass das so ist, wie es ist. Dass man dann eben nicht mit hochgekrempelten Ärmeln und Schubkarren und Hacke und Pickel und sonst was im Garten arbeiten braucht, muss.
Das Schöne ist ja eben, dass meistens sind die Sachen, die man, sag ich mal, nicht toleriert oder nicht akzeptiert, die Sachen, die man nicht versteht. Und bei uns im Garten haben wir halt eben den Vorteil, dass wir fragen können. Wir können miteinander reden. Hey, warum, woher kommt diese Tradition? Woher kommt dieser Brauch? Warum fastet ihr zum Beispiel? Und das Schöne ist, dass man dann eben halt eine Antwort liefern kann. Ja, da und deshalb. Daher kommt das, wir glauben so und so. Und dadurch, dass man eben mehr versteht, mehr Einblicke bekommt, toleriert man eben auch mehr. Weil man halt eben nicht mehr dieses Unbekannte hat, dieses Fremde.
Vielleicht noch eine wichtige Frage von mir zum Schluss. Kann jeder und jede in den interkulturellen Garten kommen, dort vielleicht ja, Mitglied werden oder ein Teil der Kultur oder der Gesellschaft dort werden? Oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen sollte?
Es gibt keine Voraussetzungen, es gibt nur eben auch aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben, manche waren immer wieder sehr interessiert, wenn sie hier in Ulm angekommen sind. Wo werde ich jetzt hier irgendwo in der Heimat oder wo kann ich mich verwurzeln? Dann kommen sie über Google auf oder über Website-Arbeit, kommen sie auf den interkulturellen Garten. Oh, hier ist ein Beet, hier kann ich mitarbeiten. Und dann ist die Begeisterung ganz gut und wir haben es ein bisschen dargestellt, dass es auch gewisse Arbeiten gibt. Ich weiß nicht, warum manche Interessierte, die ein Beet anlegen, doch nach einer gewissen Zeit wieder wegbleiben. Es sind dann die Arbeit am eigenen Beet, natürlich immer mal wieder. Es sind dann auch die Arbeit an den allgemeinen Beeten und wir haben eine ganz große Fläche. Wir haben eine Wiesenfläche, wir haben 13 Bäume und da muss eben doch immer mal wieder was getan. Auch die Feste, die wir miteinander feiern, sind natürlich haben einen einladenden Charakter. Aber ein bisschen was muss getan werden und manche bringen es dann einfach aufgrund von beruflichen Dingen, aufgrund von familiären Anforderungen nicht auf die Reihe, so mitzuwirken und mitzuleben, wie sie sich selber vorgenommen haben. Und dann bleiben sie wieder weg. Deswegen haben wir gesagt, ein halbes Jahr mal mitwirken, uns kennenlernen, wir lernen sie kennen und ihr könnt in der nächsten Saison, wenn ihr wollt, ein Beet haben. Das melden wir dann, meldet ihr dann an, im November des Jahres für das nächste Jahr. So ist es ein bisschen. Und da sehen wir auch, wie oft sie dann bei irgendwelchen allgemeinen Treffen oder bei allgemeinen Einsätzen dabei waren. Also das sind so ein Hinweis, der uns wichtig geworden ist, weil Begeisterung am Anfang ist ganz groß und dann die Realität ist das andere und das Wegbleiben ist das dritte.
Auf jeden Fall sehr spannend, was dort im interkulturellen Garten passiert. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die vergangenen 60 Minuten, für die vielen Informationen, für die Einblicke, die